Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben sich richtig entschieden. Sie sind bei der nächsten Folge dabei, Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast. Wir hatten in der Vergangenheit schon zwei Podcasts, CKM-Syndrom, und heute nennen wir das Ganze mal die diabetologische Perspektive. Darauf freue ich mich sehr, und wir haben auch einen ganz tollen Gast heute, den wir begrüßen dürfen. Professor Thomas Ebert, Endokrinologe, Diabetologe aus Leipzig. Thomas, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank, Jörg. Ich mich ebenso, und ich bin gespannt auf die Punkte, die wir gemeinsam diskutieren können.
Das kannst du auch sein. Und Pumpe und Filter, ich bin nach wie vor der Filter, der grazile Filter, und wir haben nach wie vor auch noch die Pumpe am Start. Florian, magst du kurz was zu dir sagen?
Ja, Jörg, vielen Dank, dass ich auch wieder dabei sein darf. Lieber Thomas, freue mich. Genau, ich bin die Pumpe, ich bin der Kardiologe hier, komme aus Aachen, bin da Oberarzt am Universitätsklinikum der RWTH Aachen und freue mich auf den Austausch mit Ihnen und euch heute.
Wir freuen uns auch sehr, genau. Mein Name ist Jörg Latus, ich bin Nephrologe hier in Stuttgart. Und Thomas, wenn ich mal anfangen darf, wenn man sich anschaut, deine Klinik ist ja nicht nur Endokrinologie, sondern auch Nephrologie und Rheumatologie. Also einfach springt mir natürlich ins Auge. Warum hast du dich jetzt da für die Diabetologie entschieden?
Naja, ich habe mich für die Diabetologie, Endokrinologie entschieden, weil das für mich immer das logischste Fach war. Wenn ein Hormon weg ist, was hat man für körperliche Symptome? Wie kann man es zuführen in den Körper? Kann man es oral, muss man es parenteral zuführen? Das war für mich immer das logischste schon im Studium. Und deswegen finde ich natürlich, ist die Endokrinologie und die Diabetologie das schönste Fach der Welt und natürlich auch das wichtigste Fach. Das würdest du sicherlich bestätigen.
Das bestätige ich komplett. Gesetzt im Fall, das Fach gäbe es nicht. Was wäre aus dir geworden? Hast du irgendwelche anderen Fähigkeiten jetzt auch gerade handwerklich, chirurgisch, wäre da was zu holen gewesen, oder?
0,0. Zwei linke Hände. Nephrologie wäre sicherlich Nummer zwei gewesen. Oder auch Kardiologie.
Da kann ich dir sagen, auch mit zwei linken Händen kannst du dich da auch etablieren. Keine Sorge. Die Frage wird natürlich sein, mein Lieber, wenn man sich anschaut, was GLP-1-Rezeptoragonisten mit der auftretenden Diabetes Häufigkeit machen, musst du dir ja trotzdem einen neuen Job suchen, oder? Sind wir ehrlich? Also was da zuletzt alles reinkam, hast du dich schon umgeschaut?
Absolut, absolut. Also die Daten sind natürlich phänomenal in den letzten 5 bis 10 Jahren, die wir gesehen haben, auf breiter Front. Nicht nur bei GLP-1-Rezeptoragonisten, auch mit SGLT2-Hämmern haben wir eigentlich mehrere Revolutionen im Typ-2-Diabetes-Bereich gehabt, im Adipositas-Bereich gehabt. Und ich denke, wenn wir in 10 Jahren zurückblicken auf diese Zeit, werden wir von einer goldenen Ära, denke ich, sprechen.
Florian, was würdest du sagen, goldene Ära?
Also ich glaube, aus Kardiosicht finde ich das ja auch spannend, weil, was du schon gesagt hast, Thomas, die GLP-1-Rezeptoragonisten, die neuen Substanzen, die wir gesehen haben, die das ganze Feld revolutioniert haben, sind auch aus einer kardiovaskulären Perspektive sehr interessant. In der Kardio interessiert man sich immer besonders für harte Outcomes. Ja, wir wollen Outcomes sehen, wir wollen sehen, dass die Sterblichkeit runtergeht, die nicht tödlichen Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter. Und wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass diese Substanzklasse harte kardiovaskuläre Outcomes reduzieren kann. Wir haben eine 20-prozentige MACE-Reduktion in der einen großen Studie gesehen und eben auch zum Beispiel eine 19-prozentige All-Cause-Death-Reduktion durch ein Medikament, was aus dem Diabetes-Sektor kommt. Dort bei Adipositas und Nicht-Diabetes, Prädiabetes war erlaubt. Das war wirklich phänomenal. Und das gibt auch dem Ganzen nochmal irgendwie Vertrauen. Ja?
Absolut.
Ich glaube, deswegen tut es da ganz viel. Jetzt hat der Jörg eben gesagt, was ist, wenn die Adipositologen und Adipositologinnen einen guten Job machen, sind wir dann arbeitslos? Frage ist, ich glaube nicht, dass das alles nur Weight Loss ist. Das will ich jetzt mal provokativ hier reinschmeißen. Der Weight Loss war auch in dieser großen Studie gar nicht vielleicht alleine erklärend für die Effekte. Ja? Bei 8,5% würde ich glauben, oder was die Studien angeht, dass da mehr dahinter steckt. Ich glaube, dass diese Substanzklasse unabhängig vom Weight Loss ganz viele tolle Sachen macht und im CKM-Komplex nephroprotektiv, direkt kardiovaskulär, also gefäßprotektives, herzprotektives, das macht viel mehr. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich gerade spannend. Und meine Frage so ein bisschen für dich, Thomas, was hat sich für dich geändert? Ja, das sind ja Substanzen, das Ganze fing an 2008, als die FDA Sicherheitsstudien eingefordert hat. So ging es los. Ja. Was hat sich jetzt basierend auf diesen neuen Ergebnissen für dich im Alltag geändert?
Aus meiner Sicht, durch diese ganzen neuen Substanzen ist eine Entwicklung losgetreten worden, nämlich dass ich, der als Zuckerdoktor ausgebildet wurde, du, der als Herzdoktor ausgebildet wurdest, und du, Jörg, der als Nierendoktor ausgebildet wurdest, dass wir nicht mehr in unserer Disziplin bleiben, sondern wir sehen, dass wir die Substanzen an mehreren Fronten nutzen im Sinne eines interdisziplinären Therapieansatzes bei unseren betroffenen Menschen mit dem CKM-Syndrom. Und wir sind also nicht mehr nur noch in unserer Disziplin zu Hause, sondern du kümmerst dich als Kardiologe sicherlich auch um Nierenwerte und kannst damit Nierenparameter adressieren mit solchen neuen Substanzen. Ich als Diabetologe kann die kardiologische Aspekte würdigen, kann nephrologische Aspekte würdigen und du, Jörg, machst das Gleiche sicherlich auch. Und ich denke, das ist die große Revolution, die wir gesehen haben. Wir gehen weg aus unserem einzelnen Fach in eine Interdisziplinarität. Und so ist ja auch dieses CKM-Syndrom aufgesetzt. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Risikofaktor. Das ist die Adipositas. Aber dann haben wir verschiedene Syndrome und metabolische Risikofaktoren, die wir allesamt mit diesen Substanzklassen adressieren können, gemeinsam. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir sind gemeinsam in einem Boot und wir müssen interdisziplinär arbeiten.
Das ist total wichtig und ich glaube auch, danke für das Statement, ich glaube auch, das ist auch eine Herausforderung, ja, weil es ganz verschiedene Disziplinen adressiert. Was man in den Studien sieht, widerspiegelt ja eigentlich unser tägliches Patientenkollektiv. Dieser Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome Komplex, dieses CKM, ist ja wieder so eine neue Abkürzung, ist ja nicht irgendwie so eine Rarität. Das ist ja das tägliche Patientengut und das Lustige ist, es ist bei uns allen dreien, bei allen drei Disziplinen der Fall und auch bei uns in der Cardio. Ja, wir screenen zum Beispiel die Patienten und Patientinnen auf HbA1c, wir fangen mit der UAC an und weil wir müssen das machen, weil es eröffnet uns eben neue Therapiepfade. Und das, finde ich, ist das Schöne. Ich glaube, Jörg, wir haben auch noch auf der Agenda, und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass trotzdem leider diese zum Beispiel GLP-1-Agonisten, es trifft auch für SGL-2 immer zu, dass sie immer noch viel zu selten eingesetzt werden. Was ich im klinischen Alltag häufig erlebe, ist, dass wir zum Beispiel einen Patienten haben, der hat die Diagnose Diabetes, der kommt mit einem Myokardinfarkt, hat dadurch ganz klar ASCVD. So. Und jetzt sagt man, ach komm, der HbA1c, der passt aber jetzt gerade. Komm, der ist irgendwie 6,3. Der hat schon Metformin an Bord, bloß nicht noch was Neues drauf, weil der HbA1c ist doch gut und nicht, dass der eine Hypo bekommt. Das ist ja gerade das, was nicht die Leitlinie empfiehlt. Thomas, was machst du in solchen Fällen?
Also glukozentrisches Weltbild.
Genau, was kannst du uns empfehlen, was wir besser machen können? Weil das ist ein Bottleneck, glaube ich.
Ja. Also ich denke, wir müssen uns daran erinnern, an diese Resultate, dass wir eben on top auf die glukosesenkenden Effekte, Pleiotrope-Effekte sehen. Ähnlich wie bei den Statinen. Ob wir das nun Pleiotrope-Effekte nennen oder ob wir das eine direkte Beeinflussung von anderen Komorbiditäten nennen, sei dahingestellt. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass wir unabhängig von einer HbA1c-Senkung Vorteile erreichen können mit solchen Substanzen aus den Klassen der SGLT2-Hämmer, aus der Klasse der GLP-1-Rezeptoragonisten. Und das ist, denke ich, im klinischen Alltag wichtig. Also ich habe das Gefühl, die SGLT2-Hämmer werden zumindest stationär in das Trinkwasser geworfen. Mhm. Also das heißt, da ist, glaube ich, die Revolution schon durch. Aber was die GLP-1-Rezeptoragonisten betrifft, da ist es aus meiner Sicht bislang so, dass hauptsächlich wir als Endokrinologen und Diabetologen die einsetzen. Und wie sieht denn das auf euren Stationen, in euren Einheiten aus? Sowohl Herz als auch Niere. Das würde mich sehr interessieren.
Das ist ein sehr guter Punkt und das war auch so ein bisschen meine Frage an dich. Ja, SGLT2-Inhibitoren sind angekommen. Wenn man sich aber natürlich die Versorgungsrealität dann anschaut, sind natürlich immer noch viel zu wenig Patientinnen und Patienten wirklich auf dem SGLT2. Auch muss man sagen, Patientinnen und Patienten mit Diabetes, wo man weiß, höchstes Progressionsrisiko, auch da haben wir noch ein Problem in der Versorgungsrealität. Stationär gebe ich dir völlig recht. Es ist bei uns das Medikament, auch gerade mit den kardiorenalen Patienten, ohne Frage. Beim GLP-1, da haben wir jetzt ja auch die große Studie bekommen, auf die wir lange gewartet haben, die bei den ja wirklich diabetologischen Patientinnen und Patienten mit CKD wirklich auch gezeigt hat, dass die Mortalität gesenkt werden konnte und der Nierenfunktionsverlust verlangsamt werden konnte. Also auch bei uns zieht es natürlich ein, die Guideline muss sich verändern da. Da stand es bisher ja auch nur jetzt, um den Zucker zu senken drin. Das wird sich sicherlich auch ein Update geben noch dieses Jahr. Aber wir, und ich darf Florian, das ist bei euch ja auch so, wir haben das Medikament so noch nicht so richtig auf dem Schirm. Und wenn man nicht so richtig auf dem Schirm hat, weiß man nicht so richtig, mit umzugehen. Und was werden so ein bisschen deine Tipps nochmal, gerade auch, wenn es Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, du, ich würde morgen auch gerne mal anfangen damit. Was würdest du nochmal mitgeben, was wichtig ist bei der Substanzklasse, was man nicht vergessen sollte, was man aufklären muss oder wie man beginnt? Das würde mich nur interessieren, weil du schon natürlich die längste Erfahrung mit den Medikamenten auch hast.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe einen Standardtext, den ich immer ansage bei der Visite, wenn ich ein Medikament aus dieser Klasse neu ansetze. Ich glaube, alle machen sich schon ein bisschen lustig über mich. Ich sage immer, dass diese Medikamente hochaktiv sind, dass ein Teil dieser Wirkung insbesondere gastrointestinal erfolgt und dass die Menschen nach Injektion dieser ersten Dosen ganz, ganz sicher Veränderungen in ihrem Appetitverhalten, in ihrem Essverhalten und ihrem Sättigungsgefühl erfahren werden. Dass sie in den ersten Wochen insbesondere gastrointestinale Symptome merken können, Völlegefühl etc., teilweise Übelkeit und dass sie auf ihren Appetit und auf ihr Bauchgefühl hören sollen. Das heißt nicht, weil ich immer zwei Schnitten gegessen habe zum Abendbrot, esse ich jetzt weiterhin zwei Schnitten, sondern wenn ich nach einer Dreiviertelschnitte schon fertig bin, dann sollte ich auch aufhören. Und das ist so mein Standardtext, was die gastrointestinalen Aspekte betrifft. Und ich sage dann immer ganz klar, wir müssen da durch in der Auftitrationsphase und danach gehen diese Effekte deutlich zurück. Und ich sage ganz, ganz deutlich, dass das keine, aus meiner Sicht, keine Nebenwirkungen sind, sondern es sind die Wirkungen, die wir mit dieser Substanzklasse, mit einem Agonisten für den Rezeptor von GLP-1 erzeugen. Und als zweites ganz wichtigen Fakt, ich kann nur empfehlen, sich an die Titrationsschemata zu halten.
Ich finde, das hast du schön gesagt, wenn du das wirklich immer so bei mir siehst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns die Zeit nehmen müssen. Das gilt auch für den SGLT2-Inhibitor. Auch da glaube ich, das bekommen so viele, aber natürlich bekommt man dann auch immer mehr mit Komplikationen. Und das ist ganz normal. Absolut. Und ich denke, die Aufklärung ist da ganz entscheidend. Ja.
Wenn man das nicht macht, ist meine Erfahrung, sagen die alle, was ist denn das für ein doofer Arzt, Ärztin, so ein schlechtes Medikament, das macht mir nur Probleme. Man muss es sagen, ansonsten merken das die meisten Menschen, irgendwas sich verändert und wollen das wieder absetzen. Das ist aber normal. Das sind die Effekte in der Auftitrationsphase und es ist ganz wichtig, dass man da am Ball bleibt.
Thomas, kannst du nochmal ein Wort dazu sagen? Ein Szenario, ich habe einen treatment-naiven neuen Diabetiker.
Ja.
Darf ich das alleine geben? Welche Substanzen müssen schon an Bord sein? Und nochmal ein Stichwort, was ist mit Hypoglykämie-Gefahr? Weil davor, glaube ich, auch manche Leute schon noch Respekt haben.
Absolut, super Punkt. Wir geben immer Metformin als erstes. Sofern es renal möglich ist, sofern es gastrointestinal möglich ist und auch von den Leberwerten her möglich ist. Und dann als zweites nutzen wir insbesondere die Risikoklassifizierung der ADA-EASD zum Screening. Was gibt es für Komorbiditäten? Ist Adipositas eine Komponente? Dann sollte ich bestimmte Medikationsklassen nutzen. Gibt es bereits manifeste Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Gibt es bereits einen Myokardinfarkt? Dann sollte ich unbedingt Medikamente aus der GLP-1-Rezeptoragonistenklasse nutzen, aber natürlich nur solche, wo es irgendwie einen kardiovaskulären Benefit gibt. Das heißt, ich nutze diese Substanzen on top of Metformin. Ich mache es nicht so, dass ich irgendwie ein Medikament ansetze, ein Jahr warte und komm, da könnte ja noch was rausgekitzelt werden durch Metformin, indem wir es noch ein Stück hochziehen, sondern ich dosiere schnell hoch. Und die Patientinnen und Patienten, die wir natürlich im Krankenhaus haben, die mit einem HbA1c von 10 reinkommen, von 9 reinkommen, bei denen weiß ich natürlich, dass ich rein, was die glukosesenkende Potenz betrifft, mit Metformin alleine sowieso nicht das Ziel erreiche. Das heißt, dort gehen wir sofort in eine duale Therapie rein. Das heißt, wir wissen die glukosesenkende Potenz von Metformin und wenn ein Mensch mit einem HbA1c von 9 aufschlägt, dann wird der mit Metformin nicht in einen Zielbereich reinkommen, mit großer Wahrscheinlichkeit.
Ganz kurzer Punkt noch. Du bist natürlich jetzt als Diabetologe der absolute Fachmann. Du kannst auch komplexe Patienten und Patienten handeln, die vom HbA1c schwer einzustellen sind und so weiter. Die Nicht-Diabetologinnen und Diabetologen würden sich jetzt vielleicht fragen, okay, jetzt habe ich jemanden, der hat schon Insulin an Bord, hat aber zum Beispiel eine ASCVD, der bräuchte unbedingt eine kardiovaskulär protektive Substanz.
Ja.
Muss ich das alles mit dem Diabetologen absprechen? Oder kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme das mit an Bord, nach der Leitlinie, dann muss ich Insulin so ein bisschen runter reduzieren, just in case, um eine Hypo zu vermeiden. Ist das sicher? Können wir das alleine machen oder brauchen wir dich dafür?
Das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich auf die Komplexität der Insulintherapie an. Wir haben ja viele Patientinnen und Patienten, die haben eine BOT, also eine rein mit Basalinsulin geführte Insulintherapie. Bei denen kann man das sehr, sehr gut machen, ohne Probleme. Ich würde das Insulin pauschal reduzieren, das Basalinsulin. Da gibt es keine Daumenregel, weil natürlich jeder Mensch individuell unterschiedlich insulinresistent ist. Und da kann man jetzt keinen Prozentsatz sagen. Ich würde sagen, 10-20% ist das, was ich so in der letzten Woche bei den Menschen, wo ich sie auf Station neu eingesetzt habe, gemacht habe. Und beim brandialen Insulin, also bei einem Menschen, der zusätzlich noch Mahlzeitinsulin hat, da muss man ein bisschen stärker aufpassen. Dem muss man sagen, dass wir hier sehr, sehr sicher das Insulin kontinuierlich reduzieren müssen während der Auftitration von solchen Substanzen. Und der Mensch muss Bescheid wissen von einem Hypoglykämie-Risiko. Aber er muss Bescheid wissen, dass dieses Hypoglykämie-Risiko nicht durch diese GLP-1-Rezeptoragonisten kommt, sondern ausschließlich durch das Insulin selber. Das heißt, wir haben exzellente Daten, dass diese Klasse an Medikamenten keine Hypoglykämien macht per se.
Guter Punkt nochmal, was Florian auch gesagt hat mit dem, oder was du ja auch gesagt hast, wie schnell mit wie viel Substanzen rein. Das heißt, du würdest dich dann schon auch trauen, jetzt wenn jemand zu dir kommt, erst Diagnose, hat noch ein bisschen mit CKD auch dabei, dann zu sagen, ich fange mit SGLT2 und GLP-1 zusammen an.
Ja, ja. Also wir machen das auf Station häufig, dass wir die Leute, die exazerbiert reinkommen, multifaktoriell behandeln. Und die Pathomechanismen sind komplementär. Das heißt, das macht aus pathophysiologischer Sicht ebenfalls aus meiner Sicht Sinn. Macht ihr das auch? weil ihr macht es ja im kardiologischen Bereich, im nephrologischen Bereich sicherlich auch, solche Kombinationstherapien, also Hef-Ref zum Beispiel.
Ich glaube, in der Cardio ist es so, da ist manchmal einfach, weil es kommt sowieso viele, natürlich ein SGLT2-Inhibitor. Wir sind natürlich in der Uniklinik auch ein bisschen gebiased, ja, weil natürlich da vielleicht irgendwie das manchmal schneller und einfacher geht. Die Leute mit Herzinsuffizienz haben es, jeglicher Form der Herzinsuffizienz haben es häufig drin, selbst trotzdem. Insgesamt ist die Versorgung trotzdem noch nicht adäquat mit SGLT2 und Heart Failure. Das ist aber ein anderes Thema. Genau, das wollte ich nämlich auch fragen. Die Leitlinie ist ja schon so geschrieben, dass wir sagen, es ist nicht ein Und-Oder, es ist ein Und. GLP-1-Agonist und SGLT2. Jetzt mal unabhängig von Herzinsuffizienz und so weiter. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die zu Recht vielleicht auch sagen, wo ist denn die große Studie, die denn die Kombination gegen was anderes vergleicht? Wie siehst du das? Ich meine, natürlich, ich finde aus einer pathophysiologischen Sicht macht es maximal Sinn, es ist komplementär. Wir haben Studien gesehen, wo relativ relevanter Prozentsatz auch schon zum Beispiel SGLT2 mal on board hat und man hat überhaupt nicht gesehen, dass es irgendwie schädlich ist, sondern eher additiv wirkt. Wie siehst du das? Also ich habe ein gutes Gefühl dabei und ich finde, es macht Sinn und man kann auch nicht für jede einzelne Kombination eine riesige Studie durchführen. Selbst das wäre ethisch vielleicht fragwürdig. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich exakt genauso. Wir haben von verschiedener Seite ja Kritik, dass in einzelnen Studien eben nur ein GLP-1-Rezeptoragonist evaluiert wurde, zum Beispiel für renales Outcome, aber dort die SGLT2-Hämmer-Therapie sehr, sehr gering war in dieser Gruppe. Das haben wir für andere Substanzen auch, für neuartige Mineralocorticoid-Rezeptoragonisten. Aber das kann man natürlich nicht vorwerfen, weil wir diese Revolution im Bereich dieser kardiometabolisch-renalen Medizin natürlich erst in den letzten Jahren hatten. Das heißt, zum Zeitpunkt des Auflegens dieser Studien waren das noch keine Therapiestandards. Und deswegen kann es nicht zu solchen Fragestellungen, wie ist denn eine duale Therapie im Vergleich zur Monotherapie, große randomisierte Studien geben. Das heißt, ich finde das vollkommen okay und ich würde aus pathophysiologischer Sicht deswegen trotzdem eine Kombinationstherapie machen.
Ganz praktisch noch ein ganz kurzer Punkt. Wie können wir die Versorgungsqualität, weil ich glaube, es ist wirklich offensichtlich, dass das zu selten gegeben wird. Wir haben so viele riesige Studien, so eine eindeutige Evidenz. Wie können wir im Alltag das verbessern? Also wir in Aachen versuchen das mit Kittelkarten. Für jüngere Kolleginnen und Kollegen auch, wo ganz klar steht, jeder wird einmal auf ein HbA1c gescreent mit der und der Risikokategorie. Die haben bei uns ja fast alle eine kardiovaskuläre Komorbidität. Insofern ist das immer schon klar, dass die very high risk sind. Und dann geben wir die beiden Substanzen fertig. Wir geben dann zulassungsbedingt, wie ja auch, genau, zum Beispiel am Anfang Treatment naiver Patient, Metformin und dann direkt GLP-1-Agonist und SGLT2, klarer Fahrplan, unabhängig vom HbA1c. Ist das eine Option? Auch zum Beispiel im niedergelassenen Bereich, dass man sagt, man hat so klare Algorithmen und nicht so ein kompliziertes, die ADA und die ESD-Leitlinien, die sind super, aber sind trotzdem komplizierte Bilder erstmal. Muss erstmal verstehen.
Sagt, wer deine ESC-Guideline sonst normalerweise lädt. Da muss ich ja ein bisschen in mich reingrinsen, gerade Florian, muss ich sagen. Aber, ja.
Aber es hat ja trotzdem dazu geführt, dass es nicht ausreichend eingesetzt wird. Was wäre da euer Anspruch oder eure Idee, um das zu verbessern?
Ja, wir selber arbeiten auch mit SOPs, aber natürlich ist da jede Einheit selber gefragt. Das heißt, es wird wahrscheinlich keine Standardlösung für alle Praxen, für alle Krankenhäuser hier geben. Wir selber arbeiten kontinuierlich an SOPs für alle möglichen Sachen, um sowas möglichst zu standardisieren bei einem heterogenen Ärztinnen- und Ärztekollektiv. Da ändern sich permanent, da kommen neue Rotantinnen und Rotanten rein. Deswegen versuchen wir exakt den gleichen Weg mit SOPs, die Therapieaspekte zu standardisieren. Und ich kann das sehr empfehlen. Das muss letztendlich jeder Arzt, die Ärztin selber entscheiden. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Die ESC sagt es ja auch, macht ja auch schöne Flussschemata.
Ja, absolut. Aber ich glaube, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen wirklich aus der Klinik versuchen zu verlassen, weil ich glaube, klar, habt ihr da in Leipzig und in Aachen und wir haben da nicht auch Standards. Und ja, es ist natürlich immer einfach zu sagen, bei der, muss man schon sagen, reduzierten Anzahl an Patienten verglichen mit denen, was sich im hausärztlichen Bereich da jeden Tag einprasselt. Ja. Und jetzt ist ja schon die Frage, wie schaffen wir es denn wirklich, die Versorgung und die Sicherheit, was Verschreibung angeht, was Nebenwirkungen angeht, wie schaffen wir das wirklich im hausärztlichen Bereich zu transferieren? Weil wenn wir über 10 Millionen Nierenkranke sprechen, Diabetes als Volkskrankheit, die Herzinsuffizienz, da fehlt mir noch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, die komplette, also die Vision habe ich, aber wie man das dann wirklich auch umsetzt.
Das ist ein guter Punkt. Wir haben sicherlich da die stationäre Brille auf und sind da deutlich gebiased. Meine Frau hat eine Hausarztpraxis hier in Leipzig und die berichtet mir natürlich andere Sachen. Ich erzähle dann vom CKM-Syndrom oder vom metabolischen Syndrom, was ja aus Sachsen stammt. Aber sie meint, naja, das hausärztliche Check-up interessiert sich dafür recht wenig. Ja, das heißt, da sind ganz klare Parameter definiert, die bezahlt werden. Und ein Triglyceridspiegel für die Komponente des metabolischen Syndroms oder des CKM-Syndroms ist da nicht dabei. Da sind jetzt auch keine Leberwerte dabei. Kreatinin ist da auch nicht dabei, UACR. Das heißt natürlich, viele machen das mit, aber dafür gibt es kein Screening. Und wir können ja nicht irgendwas behandeln, was wir gar nicht diagnostiziert haben im Alltag. Und wir sehen ja im Stationär immer nur die Spitze des Eisberges. Die große Masse liegt natürlich nicht in unserem Sektor, völlig zu Recht. Und zum Glück. Das heißt, wir müssen irgendwie Wege finden, wie wir die Komorbiditäten des CKM-Syndroms diagnostizieren, screenen und wie wir dann dort möglichst einfache Therapiealgorithmen hinbekommen. Und schon allein bei der Diagnostik hapert es. Das heißt, hier finde ich es deswegen so schön, vom CKM-Syndrom zu sagen, wir definieren das Hauptrisiko als eine Adipositas. Und bei Menschen mit Adipositas, dann sollte ich im Speziellen natürlich zusätzlich zum Check-up vielleicht mal auf die anderen metabolischen Risikofaktoren oder auch schon auf manifeste kardiovaskuläre Erkrankungen screenen. Aber lass uns doch einmal noch kurz versuchen, jetzt, wir haben ja heute diabetologische Perspektive, das nochmal logisch aufzuziehen in der hausärztlichen Medizin. Und dann müssen wir uns noch so ein bisschen entscheiden, was muss der Hausarzt, die Hausärztin machen und was musst du machen jetzt als Diabetologe. Fangen wir nochmal an mit dem Metformin. Da hast du ja schon ein klares Statement. Der Kardiologe sieht es, glaube ich, ja nicht immer so ganz mit dem Metformin, wenn man die Guidelines anschaut. Aber klares Statement nochmal, Metformin für alle, wenn es die Nierenfunktion zulässt. Kann man das so sagen, ob adipösit oder nicht, Metformin rein.
Finde ich super. Genau.
Und gehört in die hausärztliche Medizin, sind wir uns einig.
Unbedingt. Und auch in die diabetologische und Medizin.
Unbedingt. Es geht jetzt weiter in die Methoden.
Ja, auch ganz klares Votum für eine ambulante, für eine hausärztliche Verschreibung. Ja.
Da kurz nochmal zu den Nebenwirkungen, die eigentlich meistens, Florian, ich sehe die gar nicht so oft, die Nebenwirkungen. Auch da, glaube ich, nochmal wichtig, einfach aufzuklären, oder?
Genau. Aufklären finde ich ganz wichtig. Ich denke, wir selber überschätzen so ein bisschen dieses Potenzial, zum Beispiel von SGLT2, wenn man das, die immer einen Harnwegsinfekt machen müssen. Das müssen sie nicht. Und letztendlich gibt es da ja auch einzelne Daten aus den Zulassungsstudien. Die Patientinnen und Patienten, die einen Harnwegsinfekt entwickelt haben, die haben die ja weiter auf der Substanz, auf dem Verum oder auf dem Placebo belassen. Und die haben kein erhöhtes Risiko, einen rekurrenten Harnwegsinfekt zu bekommen auf den SGLT2-Hämmer. Das heißt, ich glaube, wir überschätzen so ein bisschen die Gefahr von Harnwegsinfekten durch SGLT2-Hämmer.
So, jetzt GLP-1. Wo sehen wir da die Therapie? Siehst du die bei dir zur Initiierung oder siehst du die in der hausärztlichen Medizin auch?
Ich sehe die in der hausärztlichen Medizin, insbesondere bei natürlich den langwirksamen GLP-1-Rezeptoragonisten. Dort ist die Erfahrung mittlerweile so groß, dass man das sehr, sehr gut hausärztlich machen kann. Das ist eine ganz, ganz unkomplizierte Therapie. Die Devices von den jeweiligen Präparaten sind aus meiner Sicht äußerst einfach zu schulen. Und ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, alle müssen die Patientinnen und Patienten hinweisen auf die gastrointestinalen Effekte. Nicht Nebeneffekte oder Nebenwirkungen, sondern Effekte.
Das finde ich auch. Also das finde ich einen guten Punkt. Und wenn man mittlerweile die Studienlandschaft ja so sieht, dann ist der Hausarzt, die Hausärzte oft noch nicht in der Lage, das alles so zu lesen. Aber was wir ja wirklich sehen, ist ja wirklich diese pleiotropen Effekte, ist ja wirklich eine gute Idee. Jetzt haben wir ja eigentlich gesagt, dass alles der Hausarzt, die Hausärztin machen kann. Wann würdest du dir trotzdem mal wünschen, dass man dir auch mal jemanden vorbeischickt? Oder können der Flora nicht das auch alles selber?
Naja, ich bin schon immer noch die schönste und die wichtigste Disziplin, wie ihr ja auch schon bestätigt habt am Anfang in der Welt. Und ich sehe natürlich auch weiterhin, dass wir gefragt sind. Aber natürlich sehe ich schon den Punkt, dass wir in Zukunft eventuell, wenn es uns gelingt, das CKM-Syndrom adäquat zu therapieren, dass wir deutlich weniger Betroffene sehen. Aber wir haben immer noch gewisse Red Flags, auf die wir aufpassen. Sicherlich ihr in eurem Gebiet, was weiß ich jetzt, stark steigende Proteinurie, rapide abfallende GFR. Du, Jörg, hast sicherlich solche Red Flags. Ich habe auch natürlich diabetologisch Red Flags. Das heißt, Leute, die man nicht einstellen kann mit solchen neuen Substanzen, die nicht reagieren in Bezug auf Zuckersenkung. Da muss man schon schauen, ist da eventuell ein anderer, zum Beispiel Diabetes-Typ, das Problem. Es gibt auch natürlich die ganz große Frage mit den Subphänotypen des Typ-2-Diabetes. Profitieren wirklich alle Menschen mit Typ-2-Diabetes gleich oder gibt es hier eventuell Subphänotypen, die anders zu behandeln sind, die eben, wo eben keine Adipositas im Vordergrund liegt? Und das heißt, für solche Fragestellungen gibt es, denke ich, immer Stellenwert für uns drei als Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eine gute Rückversicherung für uns drei, dass wir unser Brötchen uns noch kaufen können.
Danke, Thomas. Eine Sache noch. Jetzt werden, glaube ich, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die ganze wissenschaftliche Diskussion genießen, aber es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der auch zu Recht vielleicht denkt, die drei sitzen schön in ihrem Elfenbeinturm, Versorgung ist da in Uniklinikum gar kein Problem. Wie sieht es jetzt wirklich in der breiten Realität aus und was muss die Politik liefern? Und wir haben auch gesehen, dass manche Präventionsansätze auf Frustran waren, es ist nicht ganz einfach.
weil ich weiß es nicht, ich meine, du kannst vielleicht von deiner Frau berichten oder die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne. Es ist schwierig, auch jeden da Risiko zu klassifizieren. Wie ist das überhaupt umsetzbar? So viele neue Substanzen, so viele Erkrankungen, aber ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Gibt es überhaupt so ein Pauschalrezept dafür? Und was müssen wir noch haben? Was brauchen wir von der Politik zum Beispiel? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, wir sollten darüber nachdenken. Es ist nicht so ganz einfach umsetzbar, was wir vorhaben, ne?
Absolut. Also generelle Screening- und Präventionsverfahren sind immer ein richtig schwieriger Aspekt, einen Weg zu finden, um aus diesem ganzen Flut von neuen Substanzen, gerade für die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen, ein Schema basteln zu können, ist vielleicht gar nicht so sehr schwer, weil wenn wir uns mal die Daten für die einzelnen Substanzen, beispielsweise in der GLP-1-Rezeptor-Agonistenklasse anschauen, da sind es ja gar nicht zu viele Medikamente, die überhaupt einen gesicherten kardiovaskulären Effekt haben. Das heißt, wir kennen natürlich viele Vertreter dieser Medikamentenklasse, aber eigentlich konzentriert es sich mit der Verfügbarkeit in Deutschland auf wenige Substanzen, um die es geht. Sowohl aus der SGLT2-Hämmerklasse als auch aus der GLP-1-Rezeptoragonistenklasse. Das heißt, ich glaube, wir müssen eher Wert darauf legen, für welche Substanzen haben wir gute Daten. Welchen sollten wir einsetzen bei Menschen mit manifester Herz-Kreislauf-Erkrankung? Welche sollten wir einsetzen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, insbesondere mit Adipositas in Verbindung? Und da ist das Arsenal gar nicht so groß.
Nur ein Satz noch dazu. Und ich glaube auch, was die Verordnungsfähigkeit angeht und die Regressängste, glaube ich, ist auch die Kommunikation ganz wichtig. Der Hausärztin schreibt das eine auf, der Diabetologe, Kardiologe, Nephrologe das andere. Und wenn man da in Diskussion miteinander tritt, dann glaube ich, können wir das wirklich verbessern. Es geht nur über Kommunikation.
Ich glaube, wir müssen miteinander sprechen. Das tun wir jetzt gerade.
Ja.
Und wir müssen aber vor allem auch den Dialog finden, mit eben gerade diesen Kollegen im Niederklassenbereich. Ja. Jörg, ich glaube, das ist was du auch nochmal jetzt ansprechen wolltest. Ne? Ich glaube, wenn man nicht spricht und sich gegenseitig hört, kann nichts verändert werden. Aber da haben wir auch schon Pläne, oder? Wir haben uns auch schon darum gekümmert, Jörg.
Ja, und deswegen haben wir uns gesagt, jetzt fragen wir doch wirklich mal die Kolleginnen und Kollegen, die draußen arbeiten, ob das, was wir da vorschlagen, überhaupt relevant ist. Deswegen kann ich Sie jetzt schon informieren, dass als nächstes eine Folge mit einer Hausärztin ansteht. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja.
Und ja, die Zeit verging wie im Flug. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben viel gelernt, oder Florian?
Ja, super. Vielen Dank, Thomas. Das ist immer, wir machen ja auch Veranstaltungen zusammen. Das ist extrem wertvoll, der Austausch mit euch. Wir sprechen über vieles. Ja, ich glaube, wir haben auch keine Scheuklappen auf, weil wir hören die Stimmen und wir wissen auch, wie komplex. Es ist nicht nur komplex, die Erkrankung, das Erkrankungsspektrum des CKMs, sondern auch die Umsetzung, das Ganze zu verbessern. Aber das Tolle ist, wir haben ganz viele Studien, auch sehr viel Arbeit, sehr viel Geld reingeflossen ist. Und jetzt muss man das umsetzen, finde ich. Sonst hätten wir es auch nicht machen müssen.
So ist es.
Und deswegen müssen wir reden und konkret in die Tat umsetzen.
Was wir schon geredet haben, können Sie sich auch noch anhören. Wir haben ja auch schon was zur CKD gemacht. Wir haben sowas zur Adipositas gemacht. Es gibt auch Webcasts von den großen Kongressen. Auch da
genau. Würde
man Ihnen doch empfehlen, mal reinzuhören. Ansonsten bedanke ich mich ja auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pumpe und Filter. Euch beiden vielen Dank und alles Gute.
Alles Gute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.